Deutschlandfunk. Hintergrund.
Aufarbeitung am Bundesverwaltungsgericht. NS-Belastung und demokratische Rechtsprechung. Von Timo Stuckenberg.
Hier, da sehen Sie den großen Sitzungssaal mit der prächtigen Ausgestaltung, rundherum holzvertäfelt und mit Blattgoldverzierungen. Die Wappen, die Sie sehen, sind diejenigen von allen damals, glaube ich, 25 Ländern, die das Deutsche Reich 1871 gebildet haben. Und hier sehen Sie dann die Bilder der damals bereits verstorbenen deutschen Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III.
Klaus Rennert, langjähriger Richter, steht im historischen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Er zeigt auf die Loge über der Richterbank für die Kaiser, in deren Namen hier vor mehr als 100 Jahren Recht gesprochen wurde. Später führten die Nationalsozialisten in diesem Saal den sogenannten Reichstagsbrandprozess, einen Schauprozess gegen vier Kommunisten, der mit einem Todesurteil endete. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft wurde das Gebäude repariert und ein Georgi-Dimitrov-Museum eröffnet, benannt nach einem der angeklagten Kommunisten. Zuletzt ging es beim Bundesverwaltungsgericht um die Frage, ob Menschen Natrium-Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung kaufen dürfen. Die Trägerin mehrerer Kindertagesstätten verklagt das Land Berlin, weil ihr die Zuzahlungen gestrichen wurden. Und eine Initiative klagt gegen den Bundespräsidenten auf Herausgabe von dessen Gruß- und Glückwunschkarten. Klaus Rennert kennt das Geschäft gut. Bis 2021 war er Richter am obersten Verwaltungsgericht Deutschlands. Die letzten 7 Jahre seiner Amtszeit war er zudem Präsident des Gerichts, das oft dann angerufen wird, wenn es in letzter Instanz um Entscheidungen und Verhalten deutscher Behörden geht.
Wir sind abhängig, die Verwaltungsgerichtsbarkeit in einem besonderen Maße von sogenanntem Saisongeschäft. Also von einer Wellenbewegung von Eingängen, die an politischen Ereignissen hängen.
Ein Beispiel. Die hohe Zahl an Asylanträgen im Jahr 2015 hat erst die Verwaltungsgerichte und in der letzten Instanz auch das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt.
Davor bei der Wiedervereinigung, das ganze Wiedervereinigungsfolgenrecht, das Vermögensrecht der DDR und so, ein Riesenberg, den auch das Bundesverwaltungsgericht zu schultern hatte in den 1990er Jahren mit sehr hohen Eingangszahlen.
Kaum ein großes Thema, keine Krise, geht am Bundesverwaltungsgericht vorbei. Denn fast immer ist die öffentliche Verwaltung beteiligt und greift direkt in das Leben der Menschen ein. Wenn etwa Bürgerinnen und Bürger sich beschweren, prüfen Verwaltungsrichterinnen und Richter, ob die Behörden richtig gehandelt haben oder ob Entscheidungen zurückgenommen werden müssen.
Und jetzt versuchen wir mal in den Verhandlungssaal hineinzuschauen, den ich eben als meinen Liebsten bezeichnet hatte. Es scheint tatsächlich keine Verhandlung zu sein. Treten Sie einmal ein.
Saal 5, in dem Rennert selbst als vorsitzender Richter Urteile gesprochen hat. Zum Beispiel im Fall eines Schornsteinfegers, dessen Zulassung von der Behörde widerrufen worden war, nachdem er sich extrem rechts geäußert hatte.
Der hatte teilgenommen an einer völkischen Demonstration an den Gräbern der beiden Attentäter gegen Walter Rathenau im Thüringischen. Und das hatte die Behörde zum Anlass genommen, die Schornsteinfegerzulassung zu widerrufen. Und unsere Aufgabe war es, zu entscheiden, ob diese zwar hochpolitische, wohl aber im Privaten erfolgte Äußerung erwartbare Auswirkungen auf seine Eignung als Schornsteinfeger, sprich auf seine Dienstausübung hat. Wir haben das bejaht und haben die Klage abgewiesen.
Das Gericht in Leipzig ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Rechtsstaates. Seine Historie ist jedoch bislang kaum erforscht. Klaus Rennert will das nun, rund 70 Jahre nach Gründung des Gerichts, zumindest mit Blick auf die Anfangsjahre nachholen und auch auf die NS-Belastung einiger Richter der Gründungsgeneration schauen. Denn dem Bundesverwaltungsgericht sei insbesondere im Nachkriegsdeutschland eine wichtige Rolle zugefallen, sagt Rennert. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft mussten die vorhandenen Gesetze darauf überprüft werden, ob sie die Ideologie der Nationalsozialisten in sich trugen. Seit 2002 hat das Bundesverwaltungsgericht seinen Sitz in Leipzig. Gegründet wurde es jedoch in Berlin, in der Hardenbergstraße am Bahnhof Zoo, am 8. Juni 1953, berichtet die Wochenschau.
Großer Tag in Berlin. Zwei oberste Instanzen der Bundesrepublik, das Bundesverwaltungsgericht und der Bundesdisziplinarhof, wurden eröffnet. Der Chefpräsident des Bundesverwaltungsgerichtes, Dr. Frege, führte aus:
Es ist von tieferer Bedeutung, dass zum Sitz des höchsten Verwaltungsgerichts die Stadt Berlin ausersehen worden ist. Die Stadt, in der die Freiheit am härtesten bedrängt und mit heißestem Herzen verteidigt wird.
Ludwig Frege war der erste Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Auf ihn folgte nur anderthalb Jahre später Hans Egidi. Auf ihre Amtszeiten als Gründungspräsidenten des Gerichts will sich Klaus Rennert in seinem Geschichtsprojekt konzentrieren. Unter seiner Leitung soll eine Gruppe von insgesamt 11 Autorinnen und Autoren diese Zeit nun untersuchen. Darunter sind ehemalige und aktuelle Richter, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und die ehemalige Leiterin der Gerichtsbibliothek. Von der Universität Leipzig nehmen 3 Professoren und eine Doktorandin teil. Insbesondere die Richterbiografien, betont Rennert, würden von Universitäts- und nicht von Gerichtspersonal untersucht. Schon Ende der 1980er Jahre kam eine erste Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es generell eine hohe personelle Kontinuität in der deutschen Justiz vor und nach 1945 gab. Die Rechtsprechung habe sich oft unfähig zur Korrektur gezeigt und NS-Justizunrecht teilweise bestätigt. Deswegen hält auch John Philipp Turren, Richter am Berliner Sozialgericht und Vorstand des Forums Justizgeschichte, eine Aufarbeitung am Bundesverwaltungsgericht und anderen Bundesgerichten für dringend notwendig.
Nach allem, was man weiß, gab es da auch kein Schuldbewusstsein oder kein schlechtes Gewissen, sondern haben die Institutionen eher versucht, sich nicht zu stark der Kritik auszusetzen, aber ein eigenes Interesse daran, daraus auch etwas für die eigene Tätigkeit als Richter zu lernen oder als Gericht, ein demokratischeres und rechtsstaatlicheres Gericht zu werden. Das hat man jedenfalls nicht nach außen dann getragen. Wie es intern eben abgelaufen ist, darüber können wir vielleicht anhand der Akten mehr erfahren.
Klaus Rennerts Vorgängerin als Gerichtspräsidentin, Marion Eckertshöfer, hatte bereits einen ersten Anlauf gestartet. Sie hatte die sogenannten Restpersonalakten der Richterinnen und Richter für die ersten 15 Jahre des Gerichts ausgewertet. Diese Akten enthalten vor allem Selbstangaben über die eigenen Lebensläufe und dürften nach 1945 zahlreiche Lücken aufweisen. Dennoch kam Eckertshöfer zu dem Ergebnis, dass mindestens 36% aller Bundesverwaltungsrichter zwischen 1953 und 1968 zuvor NSDAP-Mitglieder gewesen waren. Teilweise sogar Richter an der Spitze des Gerichts.
Das ist jetzt die Südseite des Hauses, die sogenannte Präsidentengalerie. Also jeder Präsident wird nach Ablauf seiner Amtszeit in Öl gebannt und hier ausgehängt. Ich selber hänge auch da vorne. Das ist hier der Chronologie nachgehängt. Also hier Professor Werner, der dritte Präsident während der 60er Jahre.
Ausgerechnet unter dem Vorsitz des Präsidenten Fritz Werner verhandelte der erste Senat im Dezember 1962 über den Verbotsantrag gegen die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, den die Bundesregierung im Oktober 1959 gestellt hatte. Werner war schon früh in die SA und in die NSDAP eingetreten. Die Verfolgtenvereinigung lehnte ihn im Prozess als befangen ab und zitierte unter anderem aus seiner Promotionsschrift von 1934, die nationalsozialistisch gefärbt war.
Ja, Fritz Werner war sehr bedeutsam für das Gericht, für die Entwicklung der Verwaltungsrechtsprechung in der Bundesrepublik, das stimmt. Und auf der anderen Seite war er zugleich recht umstritten, gerade wegen bestimmter Äußerungen in, muss man sagen, in jungen Jahren während der Nazizeit. Es gab aber unter diesen 13 oder 16 Richtern einige, die sich hervorgetan haben, die also
Blut- und Bodenliteratur produziert haben, in der NSDAP oder der SA irgendwelche Ränge bekleidet hat eigentlich niemand, aber literarisch hervorgetan. Da haben sich dann doch einige, unter anderem Fritz Werner, das ist das, was ihm vorgehalten worden ist.
Hatte die NS-Belastung mancher Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht Auswirkungen auf die Rechtsprechung? Klaus Rennert, der die Urteile der 50er Jahre untersucht, findet darin zumindest für diesen Zeitraum keine braunen Spuren.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte zum Teil zu entscheiden, welche Vorschriften müssen denn jetzt als Nazi-Vorschriften außen vor bleiben. Und da waren sie sehr akribisch und vorsichtig. Und da haben sie keinen Fehler gemacht. Ich habe jedenfalls keinen gefunden.
Hier will Rennert die Aufarbeitung ansetzen.
Uns interessiert, welche Vergangenheit die hatten, aber auch, wie man damit umgegangen ist und wie es das Gericht hinbekommen konnte, trotz denkbarer biografischer Belastungen seines richterlichen Personals, und das ist durchaus nennenswert, eine zukunftsweisende und zweifellos demokratische, grundgesetztreue Rechtsprechung zu entwickeln.
Tatsächlich sind sich die meisten Forschenden darüber einig. Trotz der zahlreichen NS-Belastungen haben die obersten Verwaltungsrichterinnen und Richter nach dem Zweiten Weltkrieg nach heutigem Verständnis größtenteils rechtsstaatliche Urteile gefällt. Das bestätigt auch Annette Weinke. Die Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Jena ist wie Sozialrichter Thurn ebenfalls Mitglied im Forum Justizgeschichte. Die auf den ersten Blick widersprüchliche These von den NS-belasteten Richtern, die liberale, demokratische Urteile fällen, verlangt ihrer Ansicht nach allerdings nach tiefer gehender Befassung.
Wir müssen aber eben genauer hinschauen und zum einen danach fragen, warum es eben in einzelnen Bereichen dann doch zu einer Transformation, durchaus einer erfolgreichen Transformation im Sinne einer Liberalisierung gekommen ist, in anderen aber eben nicht. Oder es kam auch wieder zu Rückschlägen. Also wir dürfen eben nicht diesem Muster jetzt einer Geschichtsschreibung von Dunkeln ins Licht verfallen. Das kann es nicht sein.
Weinke war Mitarbeiterin der 2005 eingesetzten unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Rolle des Auswärtigen Amts in der NS-Zeit. Diese Untersuchung sei gewissermaßen der Startschuss für die Behördenforschung gewesen, sagt sie. Die Bundesgerichte haben sich jedoch lange Zeit gelassen mit der Aufarbeitung ihrer Nachkriegsgeschichte. Inzwischen lassen auch das Bundesverfassungsgericht, das Bundesarbeitsgericht oder das Bundessozialgericht ihre Nachkriegsgeschichte untersuchen. Das Bundesverwaltungsgericht gehört zu den Nachzüglern, was die Aufarbeitung der eigenen Geschichte angeht.
Es ist eben so, dass diese Behörden an dem etwa 20 Jahre lang laufenden Boom zur Behörden- und Ministerienforschung bisher eben kaum teilgenommen haben. Und wir haben also im Grunde keine zeithistorische Grundlagenforschung zu der Geschichte dieser Behörden, zu der Geschichte der Institutionen, zu der Geschichte des Personals, zu der Praxis der Rechtsprechung, das fehlt im Großen und Ganzen.
Ein Grund, warum die Bundesgerichte lange unerforscht geblieben sind, sei, dass juristische Akten häufig nicht an das Bundesarchiv in Koblenz abgegeben worden seien, sagt Weinke.
Also insofern gibt es sicherlich einen Zusammenhang zwischen dieser sehr stockenden Abgabepraxis und der verzögerten Aufarbeitungsphase, also der verzögerten Phase der Behördenforschung im Bereich der Justiz.
Doch es gehe nicht nur um das Ob, sondern auch um das Wie solcher Forschungsprojekte, betont Historikerin Weinke. Der Goldstandard in der Behördenforschung seien Ausschreibungen für Aufarbeitungsprojekte, auf die sich unabhängige wissenschaftliche Forschungsgruppen bewerben könnten. Doch einen ehemaligen Präsidenten zum Projektleiter zu machen, sei das Gegenteil davon, kritisiert John Philipp Thurn vom Forum Justizgeschichte mit Blick auf Klaus Rennert und dessen Geschichtsprojekt am Bundesverwaltungsgericht.
Also es wäre sicherlich besser gewesen, wenn man das Projekt aus der Hand geben würde. Und das ist ja sehr erfreulich, wenn Sie sich für die Geschichte Ihrer eigenen Institution interessieren, können sich dann da einbringen, indem Sie gegebenenfalls als Zeitzeugen zur Verfügung stehen, indem Sie vielleicht Hintergrundauskünfte geben dazu, wie eben diese Gerichtsakten aufgebaut sind. Aber was ich glaube, was nicht sinnvoll ist, ist, wenn die selbst die Forschung machen.
Der ehemalige Gerichtspräsident Klaus Rennert verweist darauf, dass seine Expertise hilfreich sei beim Lesen und Interpretieren der Verfahrensakten. Darüber, ob es einen strukturellen Interessenskonflikt durch ihn als Projektleiter geben könnte, habe er sich aber im Vorhinein auch Gedanken gemacht.
Ich fühle mich zwar der Institution des Bundesverwaltungsgerichts oder überhaupt der Verwaltungsrechtsprechung als Gerichtsbarkeit in Deutschland verbunden, aber ob sich das auch auf das Bundesverwaltungsgericht in den 1950er Jahren, also vor meiner eigenen Geburt, bezieht, das muss ich erst noch weisen. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Themen, die ich selbst jetzt bearbeite, sind sehr stark inhaltlicher Art. Also das ist eine an sich rein rechtswissenschaftliche Arbeit, die, glaube ich, jenseits eines Befangenheitsverdachts steht. Und ich habe kein Interesse daran, jetzt irgendeine Fehlentwicklung schönzureden.
Wie viel Geld in das Geschichtsprojekt am Bundesverwaltungsgericht fließt, lässt sich dort nicht beziffern. Schon eine frühere Initiative für ein Forschungsprojekt von Rennerts Vorgängerin Marion Eckertshöfer war an der Finanzierung gescheitert.
Die Universitätsprofessoren sind bereit, mitzuwirken im Rahmen ihres universitären Auftrags, also nicht mit Drittmitteln. Es sind ein paar Drittmittel eingeworben worden für rein technische Mitarbeiten von studentischen Hilfskräften, die Literatur erhoben haben oder so etwas und dafür auch etwas bekommen haben. Aber das ist im dreistelligen Bereich, also das sind keine nennenswerten Beträge. Insofern ist das ganze Projekt eigentlich preiswert, ohne billig zu sein.
Aus wissenschaftlicher Sicht sei eine finanzielle Ausstattung aber dringend notwendig, sagt Historikerin Weinke.
Also es bedarf eben einer gewissen Ausstattung, um eigentlich auch eine Strahlkraft zu entfalten, die dann Impulse setzt für die Forschung. Denn es ist ja jetzt keine Selbstbeschäftigung. Es geht jetzt nicht darum, sich selber zu feiern, sondern man möchte ja eigentlich in die Öffentlichkeit hineinwirken und möchte eben auch neue Forschung anstoßen. Das sollte auf jeden Fall der Anspruch einer Wissenschaft sein. Und dazu bedarf es einer vernünftigen Ausstattung und nicht irgendwelcher Feierabendprojekte.
Und Fritz Werner, der ehemalige Gerichtspräsident und Blut- und Bodenliterat? Seine 11-jährige Amtszeit als Gerichtspräsident fällt nicht mehr in den Betrachtungszeitraum des aktuellen Geschichtsprojekts. Müsste man seine NS-Belastung aber nicht wenigstens in der Präsidentengalerie einordnen?
Also wir haben hier in der sogenannten Präsidentengalerie das Bild mit den schieren Lebensdaten und dem vollen Namen und den akademischen Titeln und Schluss. Wer sich dafür interessiert, wer das nun gewesen ist, dem steht das ja offen. Wenn wir das eine oder andere drunter schreiben wollten, dann müssten wir der Fairness halber sehr vieles drunter schreiben.
Warum diese Tatsache dem Gericht keine Einordnung oder gar Erwähnung wert ist, erschließt sich Historikern Weinke nicht.
Man ist einigermaßen überrascht, also dass es immer noch möglich ist, dass sozusagen unkommentiert diese Porträts dort hängen. Und wie gesagt, der Vorwurf lautet nicht, dass dort insgeheim alles beschönigt werden soll. Das ist nicht der entscheidende Vorwurf, sondern der Vorwurf ist eigentlich, ja, eine gewisse Nonchalance, Gleichgültigkeit gegenüber den Ansprüchen und den selbstgesetzten Standards einer bundesdeutschen Aufarbeitungskultur, auf die man ja auch zum Teil zu Recht stolz ist.
Im Sommer 2024 soll Rennerts Projekt abgeschlossen sein und im Jahr darauf als Buch erscheinen. Wie es mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte nach 1959 weitergehen soll, dazu gibt es am Bundesverwaltungsgericht noch keine Pläne.
Das war der Hintergrund. Aufarbeitung am Bundesverwaltungsgericht. NS-Belastung und demokratische Rechtsprechung. Von Timo Stuckenberg. Redaktion Nina Vogt.
Zum Schluss noch eine Empfehlung für alle Hintergrundfans. Der Rest ist Geschichte. Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Mit Antran und
mir, Jörg Biesler. Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Neue Folgen von Der Rest ist Geschichte gibt es immer donnerstags
in der DLF-Audiothek-App.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.